So, wenn ihr möchtet, könnt ihr die PowerPoint schon anwerfen. Genau, ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin der Xavier Bergen, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Pastor für Nachwuchsarbeit in der FEG Urbach. Genau, wer das nicht kennt, das ist in der Nähe von Dierdorf, 15 Minuten. Das ist so der nächstgrößere Ort. Genau, und heute habe ich euch das Thema Einheit und Lobpreis mitgebracht. Und ich habe dafür wirklich einen, ich sag mal, außergewöhnlichen Text mitgebracht. Und zwar steht er in Römer 15, 8 bis 12. Also wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr auch gerne mit aufschlagen. Ansonsten werfe ich das auch gleich an die Wand. Und bevor ich starte, würde ich gerne nochmal zusammen beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für das Privileg, dass wir uns hier als Gemeinde versammeln dürfen und du siehst, ja, welche Herausforderungen für jeden Einzelnen in diesem Text stehen und auch, dass wir persönlich uns das wünschen, dass wir wünschen, dass die Einheit, die du gestiftet hast, dass sie sich widerspiegelt in deiner Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, dass du die Zeit dieses Wortes jetzt einfach nutzt, uns alle anzusprechen, dass wir unsere Herzen bereit haben, dass unsere Herzen offen sind, zu hören, was du verkünden möchtest. Dass wir diese Idee heute von Einheit ein Stück näher begreifen können und wissen, wo wir uns positionieren, wo wir irgendwie unseren Blick oder unsere Perspektive auf dich neu fokussieren müssen, damit diese Einheit, die du schon verheißen hast, hier auf Erden sichtbar wird. In Jesu Namen. Amen. So, Römer 15, 8 bis 12. Genau. Bevor wir das lesen, gebe ich kurz einen kleinen Einblick. Also, im Römerbrief, den könnte man grob gliedern, Kapitel 1 bis 11 ist so die Theorie von Paulus. Also alles, was danach kommt, bildet die Praxis. Das heißt, wenn man sich jetzt mit unserer Stelle beschäftigt, also Römer 15, dann wäre die Theorie dazu in Kapitel 9 bis 11. Und dort erläutert Paulus halt, welche Verheißungen quasi für das Volk Gottes bestehen, in dem Fall jetzt aber die Juden, und erklärt den Unterschied zu Gerechtigkeit aus dem Gesetz und Gerechtigkeit aus Glauben. Und deshalb macht er hier auch besonders deutlich, wie wichtig das ist, dass ein Unterschied besteht, aber dass dann trotzdem alle angesprochen sind, Heiden wie Juden. Und jetzt hier in Römer 15 geht es Paulus darum, dass die Gemeinde in Rom ermahnt und ermutigt werden soll. Er richtet sich hier an Gläubige und argumentiert, warum Einheit wichtig ist. Und er öffnet das Kapitel mit Weisungen, dass die Stärkeren sich um die Schwachen kümmern sollen und dass echte Stärke bedeutet, sich um Schwache zu kümmern. Und diesen Aspekt werden wir später wiederfinden, aber wir lesen jetzt erstmal die Stelle. So, Römer 15, 8 bis 12. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Und um diesen Abschnitt besser zu verstehen, gehen wir erstmal Vers für Vers durch. Wir fangen an mit Römer 15, Vers 8. Ich lese es nochmal. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Christus kam als Retter für die Juden. Und dass das passiert ist, zeigt, dass er treu ist. Es zeigt seine Beständigkeit, es zeigt seine Verlässlichkeit, seine Bundestreue. Und dies alles beschreibt die Bibel hier in dem Wort Wahrhaftigkeit. Also habe ich es mal genannt, Christus kam als Retter für die Juden in Wahrhaftigkeit. Er ist ein Diener der Juden geworden und hat die Zusagen der Stammväter erfüllt. Was bedeutet das? Er hat zu Abraham gesprochen, er hat zu Isaak gesprochen, zu Jakob, bis hin zu Israel und weiter. Er kam aber nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Das wird dann in Vers 9 deutlich, wo es heißt, aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Also wenn es um andere Völker geht, dann sind quasi immer wir angesprochen. Und jetzt, finde ich, beginnt etwas Spannendes mit Vers 9b, denn jetzt benutzt Paulus in seiner Argumentation immer wieder das Alte Testament. Und das Einzige, was von ihm ist, quasi dieses, es heißt an einer anderen Stelle. Ich lese es Vers 9b. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. Daraus können wir jetzt für uns erstmal festhalten, dass Christus als Retter kam für uns Heiden in Barmherzigkeit. Und das ist besonders wichtig, weil obwohl wir als Heiden keine direkte Heilsverheißung haben, also keine direkte Heilsverheißung, bestätigt Paulus also mit diesem Zitat hier, das ist aus Psalm 18, Vers 50, dass wir von Anfang an irgendwie eingeplant sind in diese Tat. Und das, was er hier zitiert, sind die Worte von David. Und David hat hier ein Lied geschrieben, das ist wahrscheinlich eines der letzten Lieder von David. Und er lässt so ein bisschen Revue passieren, was hat Gott alles getan? Er ist dankbar für ihn, was er alles erleben durfte, in dem beispielsweise seine Feinde vernichtet wurden oder dass Feinde nicht Ehrfurcht vor David hatten, sondern vor Gott. Also sie hatten Angst, ihn anzugreifen, weil sie wussten, sein Gott greift ein. Und dieses Lied von David macht nochmal besonders deutlich, dass diese Treue Jahwes von Anfang an bestand und für Israel galt. Und diese Treue ist der Grund, warum er allen Völkern diesen wunderbaren Gott bekannt machen möchte. Er wünscht sich, dass alle Jahwe als den heiligen, lebendigen Gott anerkennen. So benutzt Paulus dieses Zitat jetzt so in zweierlei Hinsicht. Erstens als Aufforderung an die Judenchristen, dass sie Jahwe Lob schuldig sind. Und zweitens als Auftrag, dass die Juden den Heiden, den lebendigen Gott, bekannt machen. Mit anderen Worten fordert Paulus die Juden in Rom auf, sich zu erinnern, wie David schon damals die Israeliten erinnert hat. Und wenn man so ein paar Gedanken aus diesem Lied zusammenfasst, dann gibt es so Grundaussagen, und zwar der lebendige Gott Jahwes zu preisen, weil er übernatürlich eingreift. Er zerstört die Mächte des Bösen, um seinem Volk den Sieg zu geben. Er unterwirft dabei die Menschen der Herrschaft seines gesalbten Königs, gemäß seiner treuen Liebe zu seinem Bund. Und jetzt geht es weiter. Paulus argumentiert in Vers 10. Wiederum heißt es, Also in Vers 9b sehen wir Psalm 18,50 und jetzt kommt Vers 10. Dort heißt es, wiederum heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Hier zitiert Paulus Mose aus seinem vermutlich auch entweder letzten Lied oder, also Abschiedslied oder eines seiner letzten Lieder. Und hier ändert sich jetzt quasi der Ort des Lobpreises. Denn nun besteht die Aufforderung darin, dass die Heiden mit dem Volk von Jahwe gemeinsam Jahwe preisen und zujubeln sollen. Dieser Aufruf von Mose zielt darauf ab, dass die Völker außenrum Buße tun, dass sie von ihrem Götzendienst abweichen, denn dem Gericht und dem Zorn Jahwes können sie nur durch Umkehr entkommen. Israel ist also dazu angehalten, Jahwe für seine Zeichen und Wunder, die er mit ihnen tut, zu loben, damit alle anderen Völker um sie herum erkennen können, dass er ein lebendiger Gott ist. Und das ist besonders spannend, weil Mose schon weiß, dass die anderen Völker eingeladen sind. Sie sind eingeladen, umzukehren. Und Israel soll ein Vorbild sein, um diese anderen Völker einzuladen. Und jetzt kommen wir zum dritten Zitat von Paulus, und zwar der messianische Psalm 117. Dort steht, lobt den Herrn all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und das ist quasi der Höhepunkt dieser Argumentation, denn dieser Psalm macht deutlich, dass Gottes Plan von Anfang an war, dass Menschen sich von ihren Götzen abwenden und in eine Beziehung mit ihm treten. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, was hat das jetzt mit Einheit zu tun? Und da will ich euch mit reinnehmen. Ich glaube, Gott sehnt sich von Anfang an nach Beziehung mit Gemeinschaft. Das ist das, was durch Paulus' Argumentation hier deutlich wird. Und er weiß, wie wichtig auch Gemeinschaft für uns ist, dass wir Beziehungswesen sind, dass wir Gemeinschaft brauchen und dass er mit der Gemeinde auch eine Gemeinschaft berufen hat, die aus unterschiedlichen Menschen bestehen. Und er beruft sie zur Einheit. Die Argumente von Paulus machen also deutlich, dass es hier zwar zuerst den Juden gilt und dann den Heiden, also er lässt quasi diese Vormundschaft Jahwes gegenüber dem Volk Israel bestehen, aber durch die Heilstat von Jesus Christus hindurch sind alle angesprochen, sowohl Juden als auch Heiden. Sie sollen gemeinsam Gott loben und darin wird er die Völker einen. Und das finde ich total spannend. Als letztes zitiert Paulus dann Jesaja in Vers 12, und sagt, und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Nun kommt also eine Zukunftsperspektive dazu. Die Theologen sagen dazu Eschatologie, also das macht einfach die Perspektive deutlich auf das, was noch kommen wird. So, und was wird noch kommen? Die Personengruppen bleiben bestehen, also es gibt immer noch Gott, es gibt immer noch Juden, es gibt immer noch Heiden. Doch durch Jesaja soll quasi die Perspektive auf das zukünftige Königreich, auf das ewige Königreich, was er errichten wird, helfen, den Fokus zu behalten. Wir wollen ja auch den himmlischen Zustand, den wir jetzt schon lesen dürfen, den wir jetzt schon teilweise genießen dürfen, auf diese Erde bringen. Doch bevor wir uns damit genauer befassen, will ich noch mal kurz zusammenfassen. Also das Erste ist, nach Jesu Tod und Auferstehung erhält jeder Mensch, der daran glaubt, das Heil. Zweitens, dadurch gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Und drittens, die Einheit unter Christen verherrlicht Gott. Und Lobpreis ist das Mittel, diesen Gedanken nicht aus den Augen zu verlieren. Natürlich genießen die Juden weiterhin eine gewisse Sonderstellung, da sie Ziel des Heilsplans waren bzw. sind. Und Jahwe mit ihnen seine Geschichte schrieb. Wie genau diese Sonderstellung jetzt noch besteht und sich auswirkt, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten, weil sonst könnten wir gar nicht mehr über Einheit reden. Aber Fakt ist, Jahwe sieht uns gleichwertig. Gleichwertig als Töchter und Söhne Gottes. Und dieser Hintergrund bildet auch diesen erneuten Aufruf an die Juden, dass sie ihren Gott, den Gott Israels, bekannt machen. Dass sie die Einladung, die ihnen ausgesprochen wurde, jetzt den Heiden aussprechen sollen. Damit von nun an die Juden und die Heiden in Einheit Jahwe loben. Mich begeistert an diesem Abschnitt besonders, wie Paulus in gewisser Weise verstummt. Er erklärt der Gemeinde in Rom, wie die Judenchristen und Heidenchristen zu Gott stehen und ab Vers 9b kommt irgendwie kein neuer Gedanke von Paulus hinzu. Er bestätigt quasi durch sein Schweigen, dass die Schrift Autorität hat, dass Gottes Sprechen in ihr liegt. Wenn man ab dort, also ab 9b, die Anfänge aus dem Griechischen übersetzt, dann könnte man sagen, wiederum sagt David, wiederum sagt Mose, wiederum sagt Psalm 117 und wiederum sagt Jesaja. Dieses Verstummen meine ich. Paulus gibt hier keine neue Lehre in seiner Argumentation. Er macht also dadurch, dass er sich auf das Alte Testament beruft, nochmal, will er die Wichtigkeit nochmal in den Vordergrund stellen. Dass dieses Thema in den unterschiedlichen Aspekten Gottes Handeln beschreibt. Durch das Lied von David macht er deutlich, dass es Exklusivität gibt bei Jahwe. Dass seine Versorgung für Israel bestand, dass man auf seine Versorgung zählen kann. Und auch hier hört man den Wunsch heraus, dass die Heiden durch seine Lieder von Jahwe hören und zu ihm umkehren. Durch Mose macht Paulus deutlich, dass dies nicht nur bei David zugegen war, der ja später war als Mose, sondern von Anfang an der Plan mit Israel gewesen ist. Deshalb hat er ein Volk gewählt und es herausgerufen, damit die anderen Völker den Weg kennen können, damit die anderen Völker den Weg sehen können. Ein Beispiel hierfür, wie sie schon damals den Weg weisen sollten, ist dieses Heiligkeitsgesetz, was wir in 3. Mose finden. Denn die Heiligkeit von Israel ist gleichzeitig ein Zeugnis von der Gemeinschaft mit Gott. Sodass alle Völker um sie herum sich auch gefragt haben, an was für einen Gott glauben sie? Warum haben sie nur einen Gott? Also in gewisser Weise bietet der Psalm hier den Höhepunkt aus den vorangegangenen Versen. Denn dieser betont nochmal, dass die Heiden als auch die Juden den Herrn loben sollen für seine Heilstat. Und jetzt durch Jesaja spricht Paulus in einer besonderen Weise zu den Juden, denn durch dieses Schriftzitat macht er deutlich, dass alle Schriftzeugnisse, die für die Juden wichtig sind, da sind. Also beispielsweise, die Juden hatten unterschiedliche Schriftzeugnisse, das ist einmal das Gesetz, die Tora, die Propheten und die Psalmen. Das bedeutet, in der Argumentation von Paulus ist Mose dann das Gesetz, Jesaja ist der Prophet und David gehört dann zu den Psalmen. Dabei fällt auf, dass mit David sich noch dieser Messias-Gedanke rahmt. Wurzel des Isai, also der Sohn von Isai war ja David gewesen und genauso ist auch Jesus ein Sohn Isais. Und Paulus hört an dieser Stelle nicht auf. Eigentlich habe ich gedacht, da wäre eigentlich der perfekte Cut, um so eine neue Kapitelüberschrift zu machen. Und er geht aber weiter mit dieser zukünftigen oder prophetischen Vision von Jesaja und bringt, wie wir gelernt haben, diese eschatologische Perspektive mit hinein. Und das, da will ich euch nochmal besonders mit hineinnehmen, und zwar Jesaja 11, 5 bis 10. Ich habe den auch mitgebracht, ja. So, und bevor wir das lesen, will ich euch nochmal vergegenwärtigen. Also Jesaja schreibt das auf, ca. 700 Jahre bevor Jesus kommt und über 2700 Jahre vor dem verheißenen oder vollkommenen Königreich Gottes. Also solange wir leben, umso weiter geht die Zahl nach oben. Also Jesaja 11, 5 bis 10. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jedem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Wenn wir diese himmlische Perspektive lesen und sehen dürfen, dass da nichts Böses wird. Es wird nichts Böses da sein. Ein Löwe wird Stroh fressen. Das ist aus unserer Perspektive lächerlich. Aber ich glaube, die erste Frage, die wir uns stellen, ist, oder die sich auch die Leute damals gestellt haben, wer wird an diesem Ort sein? Wer darf in diesem Friedensreich sein? Wo ist dieser Ort? Und ich glaube, die Antwort, die Paulus hier an dieser Stelle mit den Worten des Jesajas geben möchte, ist die Juden und die Heiden. Sie werden gemeinsam an diesem Ort sein. Das sind die beiden Gruppen, die denselben Stellenwert in Gottes Augen haben. Paulus schafft hier durch seine Argumentation also etwas Wunderbares, denn bei genauer Betrachtung bringt Paulus gar keine neue Lehre. Sondern ähnlich wie Mose legt er die Stellen einfach nur auf die heutige oder auf die jetzige Zeit damals aus. Und er sorgt dafür, durch diese Zukunftsperspektive, dass alle den nötigen Weitblick haben, denn das Friedensreich von Jesus kommt. Und das soll die Motivation für uns bieten und das Verständnis, das Gesagte umzusetzen. Die richtige Motivation ist also Fokus auf Jesus, Fokus auf das, was kommt, und in der Zwischenzeit sollen wir wachsen in der Einheit zu ihm. Dies bedeutet, dass seit Mose über den ersten Gesalbten David Jahwes Plan voranschreitet. Und dies ist ein Zeugnis davon, dass das, was Jahwe sagt, geschieht. Jeder Rettungsakt von Gott ist also ein weiterer Schritt in Richtung Erfüllung des Versprechens. Aber der endgültige Sieg wartet auf das Erscheinen des verheißenen Königs, Jesus. Er verherrlicht sich an Israel durch seine Wahrhaftigkeit, durch seine Treue, und er gehört gepriesen für seine Barmherzigkeit. Aus dieser Gnade heraus sollen wir in Lobpreis kommen. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Lobpreis nachdenken oder wenn wir über das Thema Einheit nachdenken, dann hören wir häufig das Argument, das Problem in Gemeinde mit der Einheit ist, wir sind einfach zu unterschiedlich. Wir sind einfach viel zu individuell. Das kann einfach nicht funktionieren. Es ist gar nicht möglich, in einer Einheit mit so vielen unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten Einheit zu haben. Doch ich glaube, was Gott hier verlangt, ist genau das. Es gab wahrscheinlich damals auch keine größeren Unterschiede zwischen Menschengruppen als zwischen Juden und Heiden. Wenn wir uns das so ein bisschen vorstellen wollen, dann sind die Juden die traditionellsten Christen, die ihr euch vorstellen könnt. Die waren quasi schon mit der Muttermilch Christen, also jetzt in dem Fall Juden. Aber wenn du ihnen begegnet bist, sie konnten die Tora auswendig. Sie wussten alles. Sie wussten die ganze Geschichte, die ganze Treue. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Heiden. Das waren die Frischbekehrten. Die waren voll von der ersten Liebe Jesus. Und aus jüdischer Perspektive nur am Sündigen. Ständig halten sie keine Reinheitsgebote, weil sie sie nicht kennen. Deshalb macht Paulus auch in Römer Kapitel 2 ganz deutlich, dass die Beschneidung jetzt nicht nachgeholt werden muss. Dass nicht alle Heidenchristen im Nachhinein noch beschnitten werden müssen, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Dass also etwas Neues angefangen hat. Und das bedeutet für uns, jetzt wo wir wissen, dass sowohl für die Juden als auch für die Heiden ein Platz in seinem Reich vorgesehen ist, also jetzt wo jeder Mensch mit seiner Persönlichkeit eingeladen ist, am Tisch des Herrn zu sitzen, sollte das auch bei uns dazu führen, dass wir akzeptieren, dass wir zueinander gehören, dass wir uns brauchen, dass wir hier gemeinsam auf Erden sein Reich bauen. Und das können wir auch dadurch tun, dass wir Lobpreis machen. Dass wir dadurch die Einheit untereinander fördern und den himmlischen Zustand, den Jesaja hier beschreibt, anfangen umzusetzen. Denn sein Reich ist gleichzusetzen mit seinem Willen. Mit anderen Worten bedeutet für Paulus Lobpreis anhand der Verben, die er hier im Abschnitt verwendet, Jesus bekennen, Lob singen, jubeln, preisen, loben und auf ihn hoffen. Ich lese das nochmal vor. Jesus bekennen, Lob singen, jubeln, preisen, loben und auf ihn hoffen. Und ich glaube, dieser Lobpreis ist unser verbindendes Element. Diese Perspektive auf Jesus hilft uns, gemeinsam den Fokus zu halten und auch Einheit oder zur Einheit zu kommen. Wir sind dazu angehalten, diesen Fokus auf Jesus zu setzen, damit unsere Leben auf ihn ausgerichtet sind. Und dazu gehört auch, mit Stimmen zu preisen. Durch diesen Fokus wird egal, ob du durch Wahrhaftigkeit oder durch Barmherzigkeit angesprochen wirst, durch seine Heilstat hindurch bist du aufgefordert, ihn anzubeten. Und das gemeinsam mit anderen Menschen zu machen. Lasst uns also angesichts dieser Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, motiviert sein, anderen Menschen von diesem Gott zu erzählen. Damit wir mit ihnen ihn gemeinsam loben können. Damit er sich verherrlicht, indem er uns im Lobpreis eint. Das bedeutet für mich auch irgendwie Lobpreis. Dass Paulus hier diese Verbindung zwischen Lobpreis und Einheit macht, ist, glaube ich, ganz bewusst. Es ist ganz besonders wichtig für ihn, das deutlich zu machen, dass Lobpreis und Einheit zueinander gehören. Dass es untrennbar voneinander ist. Denn durch Lobpreis entdecken wir, dass wir alle Gnade erfahren haben. Das ist das, was uns alle eint. Das ist das, was uns alle gleich macht. Und durch diese Einheit merken wir, dass wir Lobpreis auch brauchen. Wir brauchen dieses erneute Aufstehen, dieses erneute Proklamieren, dass wir gemeinsam ihn lieben. Und Paulus macht in Vers 13 noch deutlich, dass der Heilige Geist an der Gemeinde Gottes arbeitet. Und er wünscht sich, dass in Rom, aber ich wünsche uns das auch heute, dass die Kraft von Gott hier Einzug hält. Dass Freude, dass Geduld, dass Hoffnung erfahren werden kann. Denn diese entspringen und wachsen durch Glauben. Damit sie diese Attribute in die Gemeinde für sich und dann in die Gemeinschaft hineinbringen können. Und ich finde diese Liste aus Vers 13, die ist echt hilfreich, sich mal selbst zu fragen, sich selbst so ein bisschen zu überprüfen. Wann habe ich das letzte Mal für Frieden gesorgt? Wann habe ich das letzte Mal die Einheit als wichtiger empfunden als mein persönliches Verlangen? Wann musste ich mal Gott in einem Gespräch um Kraft bitten oder um Geduld bitten, damit ich meinem Nächsten nicht über den Mund fahre oder ausschließe? Und ich denke, diese Fragen helfen uns in zwei Bereichen. Erstens erkennen wir, wie besonders und oft Gott an und in uns wirkt. Und zweitens können wir uns bewusst nach diesen Dingen ausstrecken und der Heilige Geist wird sie uns geben, damit durch ihn in der Gemeinde Einheit herrscht. Und für Paulus sind diese ganzen Aspekte nur in Verbindung zu Gott möglich. Also nur dadurch, dass wir in Kontakt mit Gott treten, können wir hier Einheit haben. Das heißt, wir müssen an dieser unerschütterlichen Hoffnung festhalten. Und ich werde gleich mit einer Bibelstelle schließen. Das Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen. Und ich denke, es gibt bei jedem Einzelnen von uns unterschiedliche Baustellen. Und ich möchte euch einladen, in dem nächsten Lied extra mal nicht auf diese Baustellen zu schauen, sondern auf die Segnungen. Dort, wo euch Gott bereichert hat. Und jetzt besonders über die Gemeinde. Wenn die Bibel von Segen spricht, dann geht es in erster Linie um Gutes über jemanden aussprechen. Aber auch um den Besitz, also in ganz besonderer Weise Kinder, Land, das ist alles Segen. Und in diesem Bezug ist mir aufgefallen, dass Paulus hier gar nicht über Probleme redet, sondern er zeigt auf, wie viel Segen wir schon haben. Wie viel Segen wir haben, dass wir in einer Gemeinde sind, dass es dort Hoffnung gibt, dass es Glauben gibt, Frieden und Freude. Und dass wir uns in diesen Dingen gegenseitig stärken sollen. Denn das Fundament ist bei uns allen gleich. Wir haben seine Barmherzigkeit erfahren, die uns Einheit bringen will. Also stell dir vielleicht heute mal einfach die Frage, wo wurdest du schon gesegnet durch eine Person, die hier in die Gemeinde geht? Wo hat dich vielleicht jemand gesegnet, der gar nicht auf einer Wellenlänge ist, der gar nicht so tickt wie du? Wo brauchst du vielleicht Vertrauen oder Mut, ein Segen für so eine Person zu werden? Ich will dich ermutigen, wenn du was in deinen Gedanken hast, was dich schon länger begleitet, ein Segen, den du vielleicht schon länger tun willst, dann nutze heute die Zeit, zum Segen zu werden für jemanden. Denn dieser Segen wird neu Lobpreis geben und dieser neue Lobpreis wird uns in Einheit fordern oder in die Einheit fördern. Denn wenn wir erkennen, wie sehr Gott uns segnet, dann führt uns das immer wieder in den Lobpreis. Denn Lobpreis ist die Praxis. Lobpreis ist die Praxis für unsere Einheit. Und deshalb bist du jetzt dran, diese Dinge weiterzugeben und in den Bereichen deines Lebens zu wachsen. Und jetzt zum Schluss möchte ich nochmal Römer 15, 5 bis 7 lesen. Denn ich finde, das fasst das richtig gut zusammen. Und ich wünsche uns wirklich von Herzen diese Verinnerlichung dieser Verse. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe uns, Jesus Christus zum Maßstab für unseren Umgang miteinander zu nehmen und uns vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass wir ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preisen, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum lasst uns einander annehmen, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Amen.